Liebe Gemeinde, ich habe diesen Gottesdienst, der ein besonderer Gottesdienst, wegen des Erntedankfestes und des Abendmahls, der Abendmahlsfeier zugleich, unter das Motto gestellt: Gib dein Bestes, gib alles. Und damit meine ich nicht in erster Linie nachher, wenn ihr rausgeht durch die Tür, unser Spendenkästchen. Nein, ihr Lieben, diejenigen, die mich kennen, die wissen, das ist so ein bisschen das, mein Motto für diese Gemeindearbeit. Ich kann nicht Gemeindearbeit machen auf Schmalspur. Ich kann nur Vollgas. Weil es ist eine Herzenssache. Ich wurde daran erinnert, als wir vor, inzwischen sind es ja ein paar Wochen her, die Hochzeit gefeiert haben von dem Benny. Nun, sagen wir mal so, sein Praktikum war geringfügig davon überschattet, denn in Gedanken war er häufig etwas abwesend. Wo war er wohl? Er war bei der Hochzeit, bei seiner Frau in Deutschland, und so war Praktikum mitunter dann vielleicht auch nebensächlich. Aber bei der Hochzeit, da war er ganz dabei. Da hat er alles gegeben. Da war er in Gedanken nicht irgendwie vielleicht noch beim Praktikum, das gerade zu Ende ist. Nein, da war er voll dabei und hat sein Bestes gegeben. Wenn wir hier vorne auf den Erntetisch oder vielmehr hier auf diesen Erntealtar schauen, dann merken wir, hier haben manche auch ihr Bestes gegeben. Zum Beispiel bei diesen Orangen hier. Ihr dürft euch nachher gerne eine oder zwei mitnehmen. Diese Orangen sind was ganz Einzigartiges. Ich habe sie eigenhändig gepflückt, nicht deshalb. Sie kommen von meinem Baum, der normalerweise nur im Februar Früchte trägt. Und jetzt erklär mir jemand, wieso hat er im Oktober Früchte, und zwar viele. Das ist vielleicht ein Drittel der Ernte, die ich in den letzten Tagen gepflückt habe. Kleine Früchte, weil sie über den Sommer wenig Wasser hatten, es hat nicht geregnet. Und es ist überhaupt nicht mein Verdienst, dass sie so lecker süß sind, weil ich habe für diesen Baum, außer zu pflücken, gar nichts getan. Ich habe ihn weder gewässert, noch habe ich ihn irgendwie gepflegt. Und wie überrascht war ich, dass im Herbst des Jahres er eine Menge Orangen trägt. Wem wollen wir Danke dafür sagen? Mir nicht. Wir müssen unserem Herrn Danke dafür sagen. Die Früchte, die hier vorne liegen, sind etwas Besonderes. Das Brot, was hier vorne liegt, so ganz selbstverständlich, greifen wir zu dem Brot und schmieren es mit irgendeiner Butter oder einer Marmelade, und ganz selbstverständlich gehört es auf den Frühstückstisch. Aber so selbstverständlich ist das gar nicht. Denn viele Millionen Menschen, die würden für diese beiden Baguettes töten. Sie würden ihr Leben aufs Spiel setzen, um dieses Brot zu bekommen und so vielleicht noch eine Woche mit ihrer Familie leben können. Für uns ganz selbstverständlich. Wir feiern heute miteinander Abendmahl und haben gerade gesungen: Sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Auch das gehört für mich zu Erntedank. Wir danken Gott dafür in dieser besonderen Mahlfeier, dass er alles gegeben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, lesen wir im Johannesevangelium. Seinen einzigen, heißt es da wörtlich. Er hatte nicht 100 Söhne und sagt, na, auf einen mehr oder minder kommt es nicht an. Gottes Wort macht klar, dass die Menschen für ihn so wichtig und wertvoll waren, dass er alles gegeben hat. Und unter dem Blickwinkel der Dreieinigkeit verstehen wir, er gab sich selbst. Ich habe einen Text gewählt, den uns Hans-Jürgen jetzt lesen wird, aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 25, die Verse 14 bis 30. Vielleicht könnt ihr in eurer Bibel dieser modernen Übersetzung nicht ganz folgen. Hans-Jürgen wird sie gut laut vorlesen und ihr könnt in euren eigenen Bibeln mitlesen. Bitte schön.
Es ist wie bei einem Mann, der verreisen wollte. Er rief vorher seine Diener zusammen und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er 5 Zentner Silber. gewann er noch zwei hinzu. Der aber, der nur einen Zentner bekommen hatte, vergrub das Geld seines Herrn in der Erde. Nach langer Zeit kam der Herr zurück und wollte mit seinen Dienern abrechnen. Der Erste, der die 5 Zentner erhalten hatte, trat vor und sagte: Du hast mir 5 Zentner anvertraut und ich habe noch weitere 5 dazu verdient. Hier sind sie. Sehr gut, sagte sein Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der mit den 2 Zentnern und sagte: Du hast mir 2 Zentner gegeben, Herr, und ich habe nur einmal 2 Zentner dazu verdient. Sehr gut, sagte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du hast dich in kleinen Dingen als zuverlässig erwiesen. Darum werde ich dir auch Größeres anvertrauen. Komm zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam er wieder einen Zentner und sagte: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nichts ausgeteilt hast. Deshalb hatte ich Angst und habe dein Geld vergraben. Hier hast du es zurück, was dir gehört. Dann sagte der Herr zu ihm: Du unzuverlässiger und fauler Diener, du wüsstest also, was ich ernte, wo ich nichts gesät habe, und sammle, wo ich nichts ausgeteilt habe. Dann hättest du mein Geld wenigstens auf die Bank bringen sollen, und ich hätte es mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihn seinen Teil weg und gebt es dem, der die 10 Zentner hat. Denn wer viel hat, der soll noch mehr bekommen, bis er mehr als genug hat. Wer aber wenig hat, dem wird auch noch das Letzte weggenommen werden. Und diesen Taugenichts werft hinaus in die Dunkelheit draußen. Dort gibt es nur noch Jammern und Zähneknirschen.
Dankeschön, Hans Jürgen, für diesen Text aus dem Matthäusevangelium, dem 25. Kapitel, die Verse 14 bis 30. Gib dein Bestes, gib alles. Ihr versteht jetzt, glaube ich, wie das gemeint ist über diesem Gleichnis. Mit dem Abschluss des Erntejahres, dem Erntedankfest, beginnt ein neues Erntejahr. Und für uns Christen eine neue Möglichkeit zu säen und zu ernten. Und das weiß jeder, wenn wir Blumensamen säen, dann werden wir Blumen ernten. Wer Apfelkerne sät, der erwartet Äpfel zu ernten. Und wenn du Weizen säst, dann wirst du Brot ernten. Und manche glauben, ist das nicht eine Verschwendung, den guten Weizen in die schmutzige Erde zu werfen? So viel guten Weizensamen könnte man damit nicht viel Brot backen? Stattdessen dieses Risiko einzugehen, ob der wohl aufgeht, ob er genug Sonne hat, ob er genug Wasser hat, sollen wir nicht lieber das behalten, was wir in Händen halten? Ein Sprichwort sagt, besser der Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Jesus erzählt in diesem Gleichnis von 3 Angestellten eines Gutsherrn, denen er jeweils verschiedene Geldbeträge für eine bestimmte Zeit anvertraut hat, damit sie diese Geldmittel gewinnbringend anlegen. Und nach Ablauf der festgelegten Zeit kann er von 2 seiner Angestellten den jeweiligen Geldbetrag vermehrt zurückbekommen. Und wir haben es gerade gehört, Hans-Jürgen hat es gelesen, großzügig werden diese beiden Männer für ihre Arbeit belohnt. Aber da war einer, der hat sein Geld, oder vielmehr das Geld seines Herrn, nicht gewinnbringend angelegt. Er hat es gar nicht angelegt. Vielleicht aus Angst vor einem möglichen Verlust vergrub er es. So war er sicher, es an dem festgelegten Tag ohne Verlust wiedergeben zu können. Eigentlich ist das doch ein guter Gedankengang, nicht wahr? Sie alle kennen dieses Gleichnis. Schauen wir noch einmal etwas genauer hinein. Zunächst beginnt es in Vers 14 damit, dass Jesus sagt, es verhält sich damit wie mit einem Mann, der ins Ausland reiste. Er rief seine Knechte und übergab ihnen seinen Besitz. Und dem einen gab er 5 Talente, dem anderen 2 und dem dritten eines, jedem nach seinem Können. Und dann reiste er ins Ausland. Wir fragen uns, ob Jesus hier vielleicht an eine bekannte Situation anknüpft. Er sagt, das Reich Gottes ist so wie ein Mann, der ins Ausland reist. Viele palästinensische Großgrundbesitzer oder reiche Kaufleute zogen ins Ausland, etwa nach Rom oder nach Alexandria, um sich dort ihren Geschäften zu widmen oder dort das Leben zu genießen. Unterdessen führten Bevollmächtigte ihre Arbeit in Palästina weiter. Vor dem Aufbruch rief er seine Knechte und übergab ihnen seinen Besitz, haben wir gehört. Die Knechte, das sind nicht Sklaven, sondern eben Bevollmächtigte und Verwalter, wie der Fortgang des Gleichnisses zeigt. Heute wissen wir, Knechte, das ist ein Ausdruck für Menschen wie uns. Für Menschen, die einen Auftrag Gottes haben. Und den haben wir alle. Denn für uns gilt, dass Jesus sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Völkern. Von da aus erklärt sich auch, dass der Mann, der ins Ausland reiste, unser Herr selbst ist, der nach der Auferstehung zum Vater zurückkehrte. Also eigentlich geht es hier um diesen Zeitraum zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft Christi. Doch was ist der Besitz, den er übergeben hat? Nun, das ist seine Botschaft. Das ist Gottes Wort, das ist der Auftrag. Und darum sagt Gottes Wort, jeder Christ ist Botschafter an Christi Statt. Er ist Zeuge seines Herrn in Wort und Tat. Die Übersetzungen, die wir gehört haben, die sprechen von Talenten. Talente, das klingt so nach Gaben. Wir sagen in unserer deutschen Sprache, der ist aber talentiert. Wenn mich jemand bitten würde, ein Bild zu malen, dann würde er das ganz bestimmt am Ende nicht sagen. Ich kann überhaupt nicht malen. Und ich bewundere Leute, denen du einen Bleistift und ein Blatt in die Hand gibst und er sagt, halte mal eine Minute still und dann mit 3 Skizzen und tatsächlich, als würde ich erkenne mich wieder auf dem Blatt. Gemeint sind hier aber andere Talente. Genauso irreführend, wie manche übersetzen mit Pfund übersetzen, die denken da an die Engländer. Talente sind uns schon im Matthäusevangelium im 18. Kapitel begegnet. Man berechnete sie auf heute etwa 4.500 Euro. Was aber den wirklichen, also ein Talent, was aber den wirklichen Geldwert überhaupt nicht wiedergibt, weil die Kaufkraft des damaligen Geldes viel höher war. Und wenn wir den Besitz als die Botschaft verstehen, dann fragen wir uns, hat nicht jeder von uns die gleiche Botschaft, mit der wir in die Welt hinausgehen sollen? Hätte nicht jeder die gleiche Summe erhalten müssen? Der Erste erhält ja 5-mal so viel wie der Dritte. Und die Lösung liegt in der Aussage, die so ganz am Rande durchkam, jedem nach seinem Können. Oder manche Übersetzungen sagen, nach seinem Vermögen. Ja, das ist wahr. Die Aufträge Jesu, die werden nicht nach einem öden Gleichheitsprinzip vergeben. Nein, wir sind nicht gleich. Wir sind unterschiedlich. Und das macht die Vielfalt einer Gemeinde aus. Das macht den Reichtum einer Gemeinde aus. Wir haben so unterschiedliche Gaben. Nach dem Frauenkreis schrieb mir jemand per WhatsApp, diese Frau hat eine echte Gabe für das, was sie da getan hat. Darum laden wir sie ein. Ja, die Anna Langhorst, die kann das. Das ist eine Gabe, die ihr Gott gegeben hat. Das ist Teil ihres Talents, ihres Funds, ihres Vermögens, das Gott ihr anvertraut hat. Keiner mehr, als er wirklich kann. Das ist die barmherzige Art Jesu. Einen ähnlichen Grundsatz nennt Paulus im Römerbrief für den Gemeindeaufbau. Da spricht er davon, dass jeder ein besonderes Maß des Glaubens erhalten hat. Oh ja, die Gaben sind verschieden. Leider denken viele in der Gemeinde heute anders. Und der oft kritisierte Ein-Mann-Betrieb des Pfarrers oder des Pastors hat in diesem Fehlansatz seinen Grund. Jeder nach seinem Können. Und das schließt auch die verschiedene Artigkeit der göttlichen Führungen und Gaben ein. Nicht wie viel wir tun, sondern wie treu wir es tun. Das ist entscheidend. Und so lesen wir weiter ab Vers 16. Unverzüglich machte sich der, der die 5 Talente erhalten hatte, ans Werk, arbeitete damit und gewann weitere 5. Ebenso gewann der mit den 2 weitere 2. Der aber das eine erhalten hatte, und so heißt es hier wörtlich, distanzierte sich, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. 3 Knechte, 2 unterschiedliche Verhaltensweisen. Die ersten beiden Knechte oder Verwalter, sie machten sich unverzüglich ans Werk. Jeder von ihnen arbeitete mit den ihm anvertrauten Geldern. Unter Arbeiten, da kann man sich Verschiedenes vorstellen. Zum Beispiel den Betrieb eines Ladens oder den Handeln mit Gütern. Alles mit einem gewissen Risiko verbunden. Jeder von den ersten beiden Knechten verdoppelte seine Summe. Ganz anders der dritte. Wörtlich heißt es, er distanzierte sich. Also, er ging weg. Aber sicher hat dieses Weggehen eben auch eine geistliche Komponente. Dieser dritte, er grub also ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Das geschah ganz genau nach einer Regel des Talmuds. Das war damals ein Buch, das sehr bekannt war. Jeder Jude kannte sich aus im Talmud. Vergraben galt als der sicherste Schutz. Wir können es im Neuen Testament nachlesen, Matthäus 6, Vers 19 oder Matthäus 23, Vers 43. Und in Anbetracht, was die Banken im Moment an Zinsen zahlen für Geld, das man ihnen bringt, kommt manch einer vielleicht wieder auf diese alte Regel aus dem Talmud. Sicher ist dein Geld, wenn du es vergräbst und hoffentlich nicht vergisst, wo du es vergraben hast. Nun, dieser Knecht, er vergrub es. Er wollte kein Risiko eingehen. Er wollte sicher sein, dass das, was er von seinem Herrn bekommen hat, er ihm dann auch zurückgeben kann. Aber eben, nicht sicherstellen sollte der Knecht das Geld seines Herrn, sondern anderes dazu gewinnen. Das Geld sollte arbeiten, in Umlauf kommen, denn wenn er das Geld seines Herrn versteckte, dann handelte er strikt gegen den Willen seines Herrn. Was bedeutet das für uns Christen heute? Was bedeutete es damals für die Leute, zu denen Jesus sprach? Dieses Gleichnis ist ja ein Vergleich mit einer geistlichen Komponente. Und der geistliche Sinn enthüllt sich rasch. Gewinnen, das ist ein Fachausdruck der urchristlichen Missionssprache. Wir finden es vielfach im Neuen Testament. Wer die Botschaft Jesu weitergibt, gewinnt Menschen für das Reich Gottes. Und hier zielt Jesus auf Mission, auf Ernte im weit umfassenden Sinn. So wie wir ernten konnten. Ich meine Orangen und die Feigen, irgendein Bauer die anderen Früchte. So dürfen wir ernten. Aber vorher muss gesät werden. Denn das missionarische Zeugnis bedeutet mitunter Arbeit. Ich werde nicht vergessen, wie ich hier vor rund 18 Jahren anfing. Was hatte ich gelernt über die Gründung bei Null einer Gemeinde? Was hatte ich gelernt über Missionsarbeit im Ausland? All das, was ich gelernt hatte, hat nicht funktioniert. Ich weiß noch genau, wie ich ziemlich deprimiert war und habe dann mit dem Pastor in Elche gesprochen, der, von dem ja im Grunde der Ruf kam. Der sagte, wieso? Wieso klappt es nicht? Er wäre in Duisburg unter Spaniern unterwegs gewesen. Er wäre von Tür zu Tür gegangen und die Leute hätten ihm gerne geöffnet. Einem Landsmann im Ausland öffnet man doch die Tür. Ich sage, du, ich erlebe genau das Gegenteil. Die Türen knallen mir nur so um die Ohren. Konnte er nicht verstehen. Ich sage, gut, dann geh mal mit. Angefangen haben wir damals in La Marina. Damals, vor mehr als 18 Jahren. Und so ging er einmal mit. Und die Türen knallten genauso. Zumindest 9 von 10. Und wir saßen zusammen bei einem Kaffee. Er sagt, ich verstehe das nicht. Was ist los mit den Deutschen hier an der Costa Blanca? Warum lassen sie uns nicht rein? Warum sind sie nicht offen für ein Gespräch? Und wir merkten, das ist harter Boden hier, den es zu beackern gibt. Sich distanzieren, das war genau das Verkehrte, was dieser Knecht machen konnte. Von Gottes Wort her bedeutet Zeugnis geben zu arbeiten. Und manchmal knallen dann eben auch Türen zu. Und manchmal ist es eben auch harte Arbeit über eine lange Zeit. Umso mehr freue ich mich, heute in eine gut gefüllte Kirche blicken zu können. Mit Leuten, die ich zum ersten Mal hier sehe. Das ist nicht mein Verdienst. Das hat der Herr geschenkt. Und ihm danken wir auch in geistlicher Sicht dafür. Wer Gottes Wort, wer die Botschaft, die uns anvertraut ist, für sich behält, wer sie als heimlicher, als träger oder gar als feiger Christ versteckt, der vergeht sich am Willen Gottes. Und ausgerechnet der, der nur ein Talent, den kleinsten Beitrag bekam, der distanziert sich. Und damit ist klar, die Zeit zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft unseres Herrn ist in erster Linie Missionszeit. Wenn wir gleich miteinander Abendmahl feiern werden, dann werden wir daran denken, dass Jesus gesagt hat, ich werde aus diesem Kelch nicht mehr trinken, sagt er zu seinen Jüngern, bis ich daraus trinken werde im Reich des Herrn. Da werden wir alle dabei sein. Wie anders werden wir Abendmahl feiern? Und dieser Text, den ich jedes Mal aus dem Korintherbrief lese, er sagt das Gleiche, wenn ihr aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr damit den Tod des Herrn. Den Tod des Herrn, das ist ein feststehender Ausdruck für das Evangelium in seiner reinsten Form, für das, wofür dieses Kreuz hinter dem Altar steht. Für das, wovon wir gesungen haben, sein Kreuz bedeckt meine Schuld. Für das, wovon Jesaja spricht, lange, 800 Jahre bevor Christus am Kreuz starb, wenn er sagt, fürwahr, er trug unsere Krankheit. Er nahm auf sich unsere Schmerzen. Wir hielten ihn für nichts, aber er ist um unserer Sünde verwundet worden. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dieser Knecht erhielt nichts von dieser Missionsarbeit. Er vergräbt sein Talent. Und so lesen wir, nach langer Zeit kommt der Herr jener Knechte und hält Abrechnung mit ihnen. Nach langer Zeit. Wer das Kapitel 24 liest, der wird merken, dass zum wiederholten Male, eigentlich zum 6. Male, dieser Ausdruck hier vorkommt. Nach langer Zeit kommt der Herr wieder. Das gibt der Gemeinde Jesu einen langen Atem. Ja, den brauchen wir, diesen langen Atem. Den brauchen wir im Gebet für unsere Freunde und Bekannte, die nichts von Gott wissen wollen. Den brauchen wir mitunter auch mit uns selbst, weil es immer wieder Dinge in unserem Leben geht, die eben nicht so laufen, wie wir das wollten. Dass es uns geht wie dem Apostel Paulus, der von sich sagt, was ich tun wollte, habe ich nicht getan. Nun kommt dieser Herr wieder und das heißt wörtlich, er hält Abrechnung mit ihnen. Gottes Wort sagt, es kommt der Tag, da müssen auch Christen Rechenschaft geben. Da sagt Vers 20, und als der die 5 Talente erhalten hatte, herantrat, brachte er weitere 5 Talente mit und sagte, Herr, du hast mir 5 Talente übergeben, hier sind weitere 5 Talente, die habe ich dazu gewonnen. Und sein Herr sagte zu ihm, gut, du guter und treuer Knecht, du warst im Geringen treu, ich will dich über viel setzen. Komm hinein zum Freudenmahl deines Herrn. Und auch der nur 2 Talente erhalten hatte, trat heran und sagte, Herr, 2 Talente hast du mir übergeben, hier sind weitere 2, die ich dazu gewonnen habe. Und sein Herr sagte zu ihm das Gleiche, gut, du guter und treuer Knecht, du warst im Geringen treu, ich will dich über viel setzen, geh hinein zum Freudenmahl deines Herrn. Der erste und der zweite Knecht, sie sagen einfach, was geschehen ist, ohne Ausschmückungen. Doch spürt man dem Satz, siehe, 5 weitere oder 2 weitere Talente habe ich dazu gewonnen, dem spürt man die Freude ab. Nicht wahr? Wie schön, wenn wir sagen können, die Botschaft, das, was ich gesät habe, das ist gewachsen und jetzt kann ich ernten. Erstaunlich ist dennoch, wie diese beiden sagen, ich habe gewonnen. Ich war da ein bisschen demütiger, wenn ich auf meine Orangen gucke, nicht wahr? Ich habe nichts dafür getan, dass die Orangen so lecker sind, außer dass ich sie gepflückt habe. Müssten sie nicht sagen, diese beiden Knechte, Gott hat durch mich gewonnen? Nicht wahr? Doch wir verstehen, die Bibel löscht das menschliche Ich und den Menschen als handelnde Person nicht aus. Als Gottes Ebenbild sind wir verantwortliche Persönlichkeiten, und zwar in jeder Beziehung. Wohl bekommen alle Grundlagen der Arbeit der Knechte vom Herrn. Der Ruf in den Dienst, die Talente, dieser ganz spezielle Auftrag geht hin. All das ist Gnade. Aber nun wird der Mensch durch diese Gnade Gottes zum mitverantwortlichen Mitarbeiter. So sagt es der 1. Korintherbrief in Kapitel 3, Vers 9. Und was der Mensch aufbaut, das kann Gold, Silber, edle Steine, Holz, Heu oder Stroh sein. Das ist sein Werk, das ist seine Verantwortung. Auf diese Weise schaltet Gottes Wort die feige Flucht aus, die alles auf Gott oder seine Gnade abschieben will. Und da sagen, mir war es halt nicht gegeben. Oh doch. Gott hat dir viel gegeben. Und was für ein Augenblick, wenn Christus als Richter zu uns sagen wird, gut, darin liegt Freude, darin liegt Anerkennung. Gut, das erinnert an den Anfang der Schöpfung, als Gott sagte, und er sah, dass es sehr gut war. Endlich kann er wieder zu Menschen sagen, als Bilanz, das war gut. Und hier gibt es keine Abstriche. Die Prüfung ist bestanden, das Ziel erreicht, der Kampf gekämpft, der Lauf vollendet, die Treue gehalten, die Krone errungen. Und so schreibt Paulus an Timotheus von sich selbst, guter und getreuer Knecht, so fühlte er sich. Unser ganzes irdische Leben bleibt ein Übungsfeld im Geringsten. Und wer sich hier bewährt, den wird er über viel setzen. So sagt Gottes Wort. Es ist unmittelbar mit der herrlichen Aufforderung verbunden. Geh hinein zum Freudenmahl des Herrn. Und haben wir es gemerkt? Es kommt nicht darauf an, wie viel du erreicht hast. Na, der mit seinen 5 Talenten, der hatte ja mehr als doppelt so viel erreicht, als der nur 2 hatte. Beide hören das Gleiche. Du guter und treuer Knecht, komm hinein in das Freudenmahl des Herrn. Als ich diese Verse las, musste ich an Waltraud denken, Waltraud Lange, die seit einigen Jahren schon beim Herrn ist. Jetzt im Herbst jährte sich ihr Todestag. Ich weiß noch ganz genau, wie sie mir sagte, du, ich kann so wenig tun. Ich kann mich kaum bewegen. Und es ist mir auch nicht gegeben, großartig zu reden. Was kann ich tun für das Reich des Herrn? Sie sagte, weißt du, was ich tun kann? Ich kann Geld geben. Nun, wer Waltraud kannte, der wusste, Waltraud war keine reiche Frau. Sie war Diakonissin, das war ihr Beruf. Das ist nicht so gut bezahlt wie ein Manager bei der Deutschen Bank oder anderen Banken, die ist ja gerade sowieso im Keller. Ja. Aber sie konnte geben und sie hatte so ein großes Herz. Sie gab nicht nur aus ihrem Überfluss, sie gab alles, sie gab ihr Bestes. Waltraud ist nun eingegangen in dieses Freudenmahl. Davon bin ich zutiefst überzeugt, dass der Herr auf sie schaute und sagte, du guter und treuer Knecht, komm hinein in das Freudenmahl deines Herrn. Und da wartet sie nun auf uns. Wir werden mit ihr feiern. Am Ende heißt es, als nun auch der hinantrat, der das eine Talent erhalten hatte, sagte, Herr, ich wusste von dir, dass du ein harter Mann bist, der erntet, wo du nicht gesät hast, und der sammelt, wo du nicht ausgestreut hast. Und so fürchtete ich mich, ging weg und versteckte dein Talent in der Erde. Siehe, hier hast du das Deine, das eine Talent. Paulus schreibt in 2. Korinther 5, Vers 10, wir alle müssen offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Auch der ungehorsame Christ, der das ihm anvertraute Gut verschwendete. Er wird nicht gefragt, ob er will oder nicht. Aber wir erleben hier eine handfeste Überraschung. Der dritte Knecht, er macht Ausführungen über seinen Glauben. Für die ersten beiden Knechte war aller Glaube konzentriert in dem einen Wort, Herr. Wenn es um ihren Herrn ging, dann erfüllten sie treu ihren Auftrag, für ihn und aus Liebe zu ihm. Hier ist es anders. Und wir merken, das Herr wird dem dritten Knecht zu einer formalen Anrede. Mehr ist das nicht. Das persönliche Verhältnis zu Jesus ist zerbrochen mit dem Satz, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Und hier kommen zwei Dinge zusammen. Erstens, ich wusste, dieses Wissen ist völlig falsch. Wie kommt er darauf, dass sein Herr ein harter Mann ist? Ein falsches Christusbild führt zu Ungehorsam. Darum ist es so ungeheuer wichtig, welcher Jesus verkündigt wird. Ich wusste, sagten schon viele, ohne begriffen zu haben, wer Jesus ist. Das wahre Wissen entfaltet sich erst durch Gehorsam. Der Mangel an Gehorsam wird begründet mit einem angeblichen Wissen. Und hier stoßen wir auf einen Fehlweg, der seit Jahrhunderten beschritten wird. Wo man angeblich das Opfer des Verstandes nicht bringen will, verweigert man in Wirklichkeit das Opfer des Gehorsams. Wie soll Jesus ein harter Mann sein, der erntet, wo er nicht gesät hat, der sammelt, wo er nicht ausgestreut hat? Ist Jesus nicht vielmehr der Sämann? Hat er nicht den Samen seines Wort ausgestreut? Hat er nicht unendliche Liebe ausgeströmt, indem er Mensch wurde und als Kind auf diese Welt kam? Hat er nicht gelitten und sein Blut für uns vergossen? Er selbst fasst seine Hingabe in die Worte, er sei nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Ja, Jesus, er war dem dritten Knecht gegenüber besonders barmherzig, weil er ihm die kleinste Aufgabe, nur ein Talent, anvertraut hatte, nach seinem Können. Aber dieser Knecht, er stellt alles auf den Kopf. Er argumentiert beinahe wie Lenin, der sagte, Religion ist das Opium fürs Volk. Und so fürchtete ich mich, sagte er. Das heißt, ich schreckte zurück vor dem Wagnis. Wie viele Nachfolger fand dieser Knecht? Menschen, die nicht wagten, Zeugen Jesus zu sein, weil sie kein Vertrauen zu ihm hatten. Und das ist typisch, lest es einmal genau nach, dieser Mann sagt, es ist dein Talent. Aber Gott geschenkte Gaben gibt er uns, damit wir damit wirken. Siehe, hier hast du nun das Deine. Er hat es nicht gestohlen, er hat es nicht unterschlagen, er gibt es zurück. Doch Jesus, er verlangt Gehorsam. Und so geht dieses Gleichnis zu Ende. Träge ist, wer im Gegensatz zum treuen Knecht den Auftrag nicht erfüllt. Wir blicken auf diesen Altar, wir schauen auf diese herrlichen Früchte und wir dürfen sie nachher probieren. Genauso wie Gott sagt, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Davon spricht das Abendmahl. Davon spricht das Mahl des Herrn, wenn wir einen Bissen von diesem ganz normalen Brot nehmen, einen Schluck von diesem Wein nehmen und daran denken, wie freundlich unser Herr ist. Er gab alles. Nicht ein bisschen, nicht etwas, was ihm nicht wehtat. Er gab seinen einzigen Sohn. War das eine Verschwendung? Wenn du Weizen aussäst, dann denkst du, Mensch, der gute Weizen, man hätte kiloweise Brot dafür backen können. Und du säst im Glauben und im Vertrauen, dass jedes Weizenkorn am Ende eine Ehre hat und sich so multipliziert. Wenn du Weizen säst, wirst du Brot ernten. Und es ist keine Verschwendung, den wertvollen Weizen auszusehen. So will dieses Gleichnis uns klar machen, was Gott uns anvertraut hat. Und jedem von uns hat er etwas anvertraut. Das gilt es einzubringen in unsere Gesellschaft, in unsere Gemeinden, aus denen wir kommen. Diese Welt, sie braucht jeden von uns mit seinen Gaben, mit seinen damit auch Aufgaben. Darum, wenn wir unser Bestes geben, von Herzen geben, dann wird uns Gott reich segnen. Sagt ihr dazu Amen? Das möge der Herr schenken.